Guten Morgen zusammen. Als wir das Lied gerade gesungen haben, Vergeben und Verzeihen, kam mir etwas in den Sinn, was wir als Familie erlebt haben. Wir haben 5 Kinder und 3 davon sind Söhne, 2 Töchter. Und in irgendeinem Jahr haben meine Frau und ich uns entschieden, mal getrennt in Urlaub zu fahren. Das heißt, die weibliche Fraktion und die männliche Fraktion fahren getrennt. Das heißt, meine Frau ist mit unseren beiden Töchtern an die Nordsee gefahren und ja, ich bin mit meinen Söhnen zu Hause geblieben. Wir haben dann so das ein oder andere unternommen. Und ich glaube, ich habe es hier schon mal erzählt, wenige Tage später kam ein Brief oder eine Karte unserer jüngsten Tochter. Und sie beschrieb, das ist sehr schön dort und alles wunderbar. Und dann schrieb sie, endete mit dem Satz, es ist wunderbar, ihr Lieben, die Zeit ohne euch. Das hat ausgedrückt, dass es natürlich auch in dem Soziotop Familie immer wieder auch mal Verwerfung gibt. Aber letztendlich nach einer Woche waren wir dann wieder alle beisammen und es war auch gut so. Ja, vergeben und verzeihen. Ja, unsere Welt ist leider voller Konflikte. Das ist nicht zu übersehen. Und manche Konflikte, ja, da ist es nicht so einfach. Die sind tatsächlich toxisch und, naja, da muss man dann auch auseinandergehen und darauf hoffen, dass Gott eines Tages klar macht, was jetzt richtig und falsch war. Aber es gibt auch eine Reihe von Konflikten in unserem Alltag, wo wir denken, das ist ja ganz furchtbar und ganz schlimm. Und in der Nachbetrachtung stellt sich dann oftmals heraus, naja, das ist doch eher Pillepalle, ne, über das eine oder andere, worüber man sich dann so fürchterlich aufregen kann. Das letzte Lied hat es so ein bisschen schon angedeutet, worum es eigentlich geht heute. Ein Thema, das im Herzen unseres Glaubens an Jesus Christus liegt, nämlich es geht um Versöhnung. Versöhnung ist ein Geschenk Gottes, eine Brücke zwischen ihm und uns. Und das ist auch ein heilender Weg, unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, ja, ordnen zu können, wieder in Ordnung bringen zu können. Die Bibel gibt uns wertvolle Hinweise, wie Versöhnung aussieht und wie wir sie ganz konkret eben auch leben können. Schon bereits im Alten Testament zeigt sich die Sehnsucht nach Versöhnung, besonders in der Beziehung zwischen Gott und seinem Volk Israel. Der Prophet Jesaja spricht davon, dass Gott selbst eine Rettung schenkt, um sein Volk schlussendlich zu erlösen. Im Propheten Jesaja Kapitel 53, Vers 5 lesen wir, doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Sünden zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Da scheint schon Jesus Christus durch. Und hier sehen wir auch, wie Gott aktiv Versöhnung sucht und die Initiative ergreift, um eine gebrochene Beziehung letztendlich wiederherzustellen. Im Neuen Testament wird deutlich, dass Jesus Christus die vollkommene Versöhnung ist. Nichts anderes wird da deutlich. Und Paulus schreibt das auch an die Korinther in seinem zweiten Brief. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Und das heißt, der Kreuzestod Jesu und Auferstehung, dadurch zeigt Gott uns, dass Versöhnung nicht nur eine göttliche Handlung ist, sondern ein Lebensstil, den er uns sozusagen vorgelebt hat. Und wenn das nicht schon deutlich genug wäre, fordert Jesus uns auf, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Ich finde, das ist ziemlich radikal. Aber nichts anderes ist das Herz des Evangeliums. Und wenn wir als Christen darüber nachdenken, dann sollten wir nicht vergessen, dass wir auch einmal Feinde Gottes waren und er uns ohne Vorbehalte und ohne Voraussetzungen geliebt hat und immer noch liebt. Es gibt viele biblische Passagen, die das Thema Versöhnung behandeln und uns dabei helfen, ihre tiefere Bedeutung zu verstehen. Und deshalb möchte ich heute Morgen an wenigen Stellen des Neuen Testaments das einmal verdeutlichen. Im Epheserbrief, Kapitel 4, Verse 31 bis 32, ermutigt Paulus die Gemeinde, alle Bitterkeit, Wut und Zorn, Geschrei und Lästerung seien von euch entfernt, dazu alles Böse. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Dieser Text ist eine kraftvolle Herausforderung und Aufforderung des Apostels hier, die das christliche Leben und die zwischenmenschlichen Beziehungen prägt. Im Vers 31 ruft Paulus hier dazu auf, negative Emotionen und Verhaltensweisen wie Bitterkeit, Zorn, Wut, Geschrei und Lästerung abzulegen. Diese sind allesamt Hindernisse für ein Leben in Gemeinschaft und Frieden. Das wissen wir eigentlich nur zu gut. Im Vers 32 werden wir aufgefordert, freundlich, barmherzig und vergebend miteinander umzugehen, so wie Gott uns durch Christus eben auch vergeben hat. Und die zentrale Botschaft dieser Verse ist die Nachahmung von Gottes Vergebung und Liebe. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Paulus zeigt, dass wahre Vergebung und Freundlichkeit nicht auf den Verdiensten anderer basieren, sondern auf der Gnade, die wir selbst empfangen haben. Es ist ein Aufruf, die eigene Handlung zu prüfen und aktive Schritte zu unternehmen, um Konflikte zu überwinden und Beziehungen wieder zu stärken. Das ist Arbeit, das weiß ich selbst. Aber diese Verse sind eine gute Einladung, unser Leben auch wirklich mal selbst zu reflektieren. Und nur so haben wir die Chance, uns von negativen Mustern zu lösen und ein Leben zu führen, das von Liebe und Vergebung geprägt ist. Sie erinnern uns auch daran, dass die christliche Gemeinschaft durch gegenseitige Freundlichkeit und Barmherzigkeit wächst und gedeiht. Das wissen wir auch als Gemeinde, dass das nötig ist. Im Römerbrief, Kapitel 5, in den Versen 10 bis 11, erklärt Paulus, wie Christus Versöhnung gebracht hat. Denn wenn wir mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir gerettet werden durch sein Leben, nachdem wir versöhnt sind? Die Aussage hier in Römer 5 betont die überfließende Gnade und das Leben, das durch Jesus Christus wirklich möglich ist. Paulus erklärt, dass die Versöhnung durch den Tod Jesu bereits eine unglaubliche Tat ist, da sie uns von der Feindschaft mit Gott befreit. Doch das Leben Jesu, insbesondere seine Auferstehung, bringt noch viel mehr. Es sichert uns die endgültige Rettung und das ewige Leben. Die Formulierung hier in unserem Text, wie viel mehr, hebt hervor, dass die Rettung durch das Leben Christi eine noch größere, umfassendere Dimension hat. Denn es geht nicht nur um Versöhnung, sondern auch um die aktive Teilnahme am Leben das Christus uns schenkt, nämlich ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott und in der Hoffnung auf die Herrlichkeit. Und im Matthäusevangelium Kapitel 5 sagt Jesus uns in den Versen 23 bis 24 selbst etwas über praktische Anweisung, wie Versöhnung gelingen kann. Da heißt es, wenn du deine Gebote zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort deine Gabe vor dem Altar und gehe zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Bei der Vorbereitung habe ich mich an eine ganz kleine Episode erinnert, die ich mit meiner jüngsten Enkeltochter hatte. Wir haben einen Sandkasten im Garten aufgebaut, wo unsere Enkelkinder dann spielen können. Und da werden natürlich viele Förmchen benutzt und Sandkuchen gebacken. Und naja, auf dem Kuchen, da gehören ja auch ein bisschen Verzierungen drauf. Und wenn Gänseblümchen da sind, dann packen die auch Gänseblümchen drauf. Aber wenn keine Gänseblümchen da sind, weil ich gerade Rasen gemäht habe, dann bedient man sich woanders. Und dann geht man auch schon mal ins Kräuterbeet und holt da etwas raus. Ich habe das letztendlich nicht mitbekommen, aber meine Tochter hat dann zu ihr gesagt, also so die Kräuter soll sie nicht abreißen, ne? Die sind ja dafür gepflanzt, dass man sie dann in der Küche gebraucht und so weiter. Und zu Hause abends, so sagte mir meine Tochter, hat dann unsere Enkeltochter zu ihr gesagt, naja, dann muss ich mal mich beim Opa entschuldigen, ich möchte den ja nicht verärgern, ich möchte ja, dass er mein Freund bleibt. Das hat mir ein Spiegel so vorgehalten und hat mich ein bisschen beschämt. Ja, so soll es eigentlich sein. So meint das Jesus letztendlich auf die Ebene runtergebracht. Und ich glaube, dass wir ganz viele Konflikte so lösen können. Auch ich. Ja? Also ich stehe nicht hier und sage euch, wie ihr das jetzt machen sollt, sondern das trifft mich genauso. Was Jesus hier gesagt hat, das ist ein zentraler Bestandteil der Bergpredigt, in dem Jesus die Bedeutung von Versöhnung und zwischenmenschlicher Harmonie betont. In diesen Versen fordert Jesus seine Zuhörer, also auch uns auf, Konflikte mit anderen zu klären, bevor sie und wir Gott Opfer darbringen. Er sagt, dass wenn jemand merkt, dass ein Bruder oder eine Schwester etwas gegen ihn hat, er zuerst hingehen und sich versöhnen soll, bevor er sein Opfer zum Altar bringt. Und die Botschaft dieser Verse ist klar. Gott legt großen Wert auf die Qualität unserer Beziehungen zu anderen Menschen und insbesondere natürlich zu unseren Glaubensgeschwistern. Auch dazu ein Beispiel. Vor vielen Jahren sagte mir mal jemand, ich habe da ein Problem mit dem, der hat da irgendwas gesagt, da komme ich überhaupt nicht mit zurecht, nee, mit dem will ich gar nicht mehr reden. Und da habe ich ihm gesagt, warum gehst du denn nicht hin und sprichst mit dem Bruder? Ah ja, darum geht es, da nicht mit sich alleine zu bleiben, mit dem, was einen so letztendlich hindert, in Harmonie mit demjenigen zu leben. Ein klärendes Gespräch kann das sofort auflösen. Aber nein, wir Sensibelchen tragen das mit uns rum, möglicherweise jahrelang. Und das ist das, was Jesus nicht will. Und das macht es auch nicht gut. Denn Versöhnung und Frieden mit unseren Mitmenschen ist letztendlich eine Voraussetzung für eine authentische Beziehung zu unserem liebevollen Gott. Das zeigt uns, dass wahre Anbetung eben nicht nur ein äußerliches Ritual ist, sondern dass auch unsere innere Haltung da eine ganz entscheidende Rolle spielt und dann damit einhergehend auch der Umgang mit anderen. Diese Verse laden uns ein, unser eigenes Leben immer wieder mal kritisch anzuschauen. Gibt es da bei dir innere, ungelöste Konflikte oder Beziehungen, die Heilung brauchen? Dann schieb das nicht so lange auf. Schieb das nicht so lange auf. Diese Verse erinnern uns daran, dass Vergebung und Versöhnung nicht nur für den anderen, sondern auch für unser eigenes geistliches Wachstum wichtig ist. Und so ein ständiger Konflikt in mir, der fühlt sich wirklich nicht gut an. Also räum das doch auf, stell dich nicht so an. Im Kolosserbrief, im Kapitel 1, in dem Abschnitt 20 bis 22 zeigt Paulus die universelle Bedeutung von Christi Werk. Durch ihn wollte er alles mit sich versöhnen, ob auf der Erde oder im Himmel, indem er Frieden mache durch sein Blut am Kreuz, heißt es im Vers 20. Dieser Abschnitt von 20 bis 22, aus dem dieser Vers stammt, ist ein weiterer zentraler Abschnitt, der die Versöhnung durch Jesus Christus beschreibt. Paulus betont hier, dass Gott durch Christus Frieden geschaffen hat, indem er durch sein Blut am Kreuz alle Dinge mit sich versöhnt hat, sowohl auf der Erde als auch im Himmel. Diese Versöhnung ist universell und umfasst die gesamte Schöpfung, die durch die Sünde entfremdet wurde. Im Vers 21 dieses Abschnitts erinnert Paulus die Gläubigen daran, dass sie einst entfremdet und Feinde Gottes waren, aufgrund ihrer bösen Werke und ihrer Gesinnung. Doch in Vers 22 wird die frohe Botschaft verkündet, dass durch den Tod Christi im Fleisch Gott alles mit sich versöhnt hat. Also auch dich und mich, um uns heilig zu machen, untadelig und unsträflich vor ihn hinzustellen. Und diese Botschaft dieser Verse ist tiefgreifend. Sie zeigt die umfassende Reichweite von Gottes Erlösungswerk durch Jesus Christus. Das ist ein Aufruf, die eigene Beziehung zu Gott zu reflektieren und die Gnade der Versöhnung auch wirklich anzunehmen. Und gleichzeitig erinnert es daran, dass diese Versöhnung nicht nur eine persönliche, sondern auch eine kosmische Dimension hat, die die gesamte Schöpfung umfasst. Im Matthäusevangelium Kapitel 6 in den Versen 14 bis 15 lehrt uns Jesus, dass Vergebung grundlegend ist. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Jesus macht hier deutlich, dass unsere Bereitschaft, anderen zu vergeben, direkt mit Gottes Vergebung uns gegenüber verbunden ist. Ich denke immer wieder daran, wenn ich irgendwo bin und das Vaterunser so runtergerattert wird. Und bei dem Vers bleibe ich dann oft hängen und denke, haben wir das wirklich so vor Augen, dass das genau in der Reihenfolge dran ist? Jesus macht das ganz deutlich hier. Denn er will, dass die Gnade, die wir von Gott empfangen, dass wir die auch anderen gewähren. Und Vergebung, das weiß ich nur zu gut. Das ist schon eine ziemliche Herausforderung. Das ist nicht so einfach. Oftmals ist Vergebung schwierig, weil die Verletzungen so tief sind. Doch Jesus fordert uns auf, nicht aus Rache und Groll zu handeln, sondern mit einem Herzen voller Liebe und Mitgefühl. Denn Gott ist ein Gott der Vergebung. Indem wir anderen vergeben, spiegeln wir Gottes Charakter wider und leben so nach seinem Willen. Das ist das, was Jesus von uns erwartet, nicht mehr und nicht weniger. Nun, wie kann sowas praktisch werden? Wie können wir das umsetzen? Zunächst einmal muss klar sein, Vergebung bedeutet nicht, dass wir das Unrecht gutheißen. Das heißt es nicht. Es heißt vielmehr, dass wir uns entscheiden, den Schmerz und die Bitterkeit in uns loszulassen. Darum geht es. Gewiss, das ist ein Prozess, der Zeit und Gebet erfordert. Aber wenn wir uns dem nicht stellen, wird das für uns selber Konsequenzen haben, die nicht gut sind. Denn wenn wir nicht vergeben, tragen wir die Last von Groll und Bitterkeit mit uns herum und letztendlich wird dadurch unsere Beziehung zu Gott und zu anderen nachhaltig beeinträchtigt. Vergebung ist also nicht nur ein Akt der Gnade anderen gegenüber, sondern auch ein Weg, Frieden und Heilung in unser eigenes Leben zu bringen. Ich möchte nur an das Gleichnis, das einige ja von euch kennen, von dem verlorenen Sohn erinnern, der ja sein Erbe sich hat auszahlen lassen und alles verjubelt hat. Und irgendwann taucht er wieder auf, weil er vollkommen pleite ist, weil er gemerkt hat, dass er sein Leben in den Sand gesetzt hat. Und was macht der Vater? Ohne Vorwürfe nimmt er ihn wieder auf. So geht Jesus auch mit uns um. Das ist ein bewegendes Bild, finde ich, der bedingungslosen Versöhnung. Ich habe für mich 4 Schritte identifiziert, wie ich so in einen Versöhnungsprozess starte. Zunächst einmal muss ich mich selbst anschauen. Also eine innere Reflexion durchführen und schauen, was ist eigentlich in mir los? Womit quäle ich mich rum? Wo bin ich beladen? Wo bin ich belastet? Gibt es da Groll, Ärger und Zorn? Der zweite Schritt ist, dass ich bete und bitte Gott, Klarheit in mein Leben zu bringen und auch Frieden. Und im dritten Schritt gehe ich dann, wenn es möglich ist, auf die Person zu, mit der ich diesen Konflikt habe. Und der vierte Schritt ist, dass ich zunächst einmal zuhöre. Zuhöre, was der andere mir zu sagen hat. Und in gleicher Weise, dass ich auch ich ehrlich mitteile, was mich in dieser Situation beschäftigt hat, was mir Not gemacht hat. Vergebung ist ein bewusster Akt und oft der erste Schritt zur Heilung. Vergeben bedeutet nicht, dass man das Verhalten gutheißt, sondern vergeben heißt, dass du dich von Bitterkeit und Last befreist. Und wenn du selbst Unrecht getan hast, bitte du um Vergebung und biete an, es wieder gut zu machen. Und ja, Versöhnung braucht Zeit. Erwarte also nicht, dass alles sofort geheilt ist, sondern es ist ein Prozess, an dem man mitarbeiten kann, sich einbringen kann, dass es irgendwann auch zu einem Frieden und zu einer Heilung führt. Und wichtig ist auch immer, Gott einzubeziehen und um Führung zu bitten und Kraft und Weisheit in diesem Versöhnungsprozess. Ich möchte schließen. Versöhnung ist nicht nur ein Ideal, sondern ein gelebter Ausdruck unseres Glaubens und ein Auftrag unseres Herrn. Und sie beginnt mit der Versöhnung zwischen Gott und uns durch Jesus Christus und strahlt dann auch in unsere Beziehungen hinein, die wir so im Leben haben. Ja, und es mag nicht immer einfach sein, den Weg der Versöhnung zu gehen, doch dieser Weg bringt Frieden und wahre Freude zurück ins Leben, sowohl in uns selbst als auch in unsere Gemeinschaft. In einer Welt, in der wir ja jetzt leben, voller Spannungen und Konflikte, sind wir als Christen aufgerufen, Licht und Frieden zu bringen, da wo wir leben, in Bezügen zu anderen. Und ich wünsche mir und euch, dass Gott uns inspirieren möge, Versöhnung ehrlich und aktiv zu leben. Und mit Blick auf unsere Gemeinschaft als Christen gilt, eine versöhnte Gemeinde, die wird in dieser Welt wirklich leuchten. Und das ist ja unser Auftrag, Licht in dieser Welt zu sein. Möge Gott uns dabei helfen. Amen. Amen.